ARD Sounds.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Simone Buchholz. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Dankeschön. Wie ist das jetzt so? Ich sitze so.
Sie klang auf Adi gut.
Okay, danke. Ich zisch manchmal ein bisschen. Das war ein
Zischer.
Und
der macht natürlich, wenn wir den zu stark machen, wird ein Lispeln raus. Ist das okay?
Ja, ne? Ist in Ordnung. Nehme ich das Lispeln.
Mal Lispeln, gut.
Ist okay.
Ja, mein Plan.
Ist ja gut. Toll. Wie lange willst du reden für eine Stunde, ne? Stunde Sendung?
Anderthalb. Die Sendung ist dann 3 Stunden.
Ach, die ist ja so wahnsinnig lang mit Musik,
genau,
und allem.
Mit Musik und Band läuft. Und ich habe überhaupt gar keine Sorge, dass manchmal ist es ja nach einer Stunde auch echt rum. Nee, da hat man so das Gefühl, aber...
Ist bei uns, glaube ich, nicht so.
Nee, ich glaube, ich muss hier eher auf die Uhr schauen. Auch wenn wir hier in ARD Sounds keine Zeitbegrenzung haben, die Sendung Sonntagsbrunch, 3 Stunden, immer sonntags 10 bis 13 Uhr mit Musik, hier ohne. Und jetzt fangen wir richtig an. Sie ist die Meisterin des lässigen Tons, ohne banal zu werden, in der deutschen Literatur, Simone Buchholz. Zuerst hat sie als junge Frau über die Liebe geschrieben und manchmal über Fußball. Kennt sie sich mit beiden Sachen aus. Dann jahrelang vielfach preisgekrönt an einer Krimireihe, ich glaube 10 Bände, Chess Riley gibt es, Ermittlerin in Hamburg. Und jetzt schreibt sie wieder über die Liebe, würde ich sagen, mit Romanen. Aber ganz anders als vor 20 Jahren. Also werden wir jetzt auch über die Liebe reden, was ich sehr schön finde. Herzlich willkommen, Simone Buchholz.
Dankeschön, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Zum zweiten Mal. Ich hätte ganz sachlich auch noch sagen können oder vielleicht sagen müssen, dass Sie im Spessart aufgewachsen sind, dann in Würzburg studiert haben, in Hamburg an der Edelschule für Edelfedern, Henri-Nannen-Schule, Journalismus studiert haben, seit mehr als 20 Jahren in Hamburg leben.
Wenn seit, ich fast das, 30.
Seit fast 30.
Seit wirklich, seit 30. Ja. Ist das, ja. Wir haben 2026, ne?
Ja.
Das ist 30. Es klingt immer... Ich finde, wenn das so aufgelistet wird, was man alles gemacht hat, ich fühle mich echt inzwischen so alt.
42. Nicht mehr 42.
Das ist mein inneres Alter.
Ist es das noch?
Ja, immer noch. Aber ich weiß, dass ich um einiges älter bin inzwischen. Deshalb, man kann diese offiziellen Sachen, also können sie gern weglassen.
Ja, es schien mir auch so klein, weil ich gedacht habe,
was so eine Biografie so anhäuft, ne?
Dann dachte ich ja irgendwie, vielleicht muss man es doch sagen, aber ich dachte, so klein ist bei Frau Buchholz ja sowieso nicht, weil selbst in dieser legendären Getränkemarktkolumne im Magazin der Süddeutschen Zeitung geht es ja immer um Getränke, aber es geht immer bei Simone Buchholz auch ums große Ganze. Ums Leben, um unser Zusammenleben, über die Liebe und so, also klein, nee.
Jein, also ich finde ja, das große Ganze steckt immer im Detail, weil es ja immer darum geht, bei allem Schreiben, finde ich, darüber nachzudenken oder sich die Frage zu stellen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und das steckt halt oft im Detail, in so Kleinigkeiten. Was jemand, also jetzt, wenn wir über Getränke reden, also was jemand gerne trinkt, wie, zu welcher Uhrzeit, in welcher Umgebung, mit wem, also ob es ist ein Unterschied, ob jemand am liebsten allein an der Theke unglücklich ist oder mit 1000 anderen Leuten irgendwo feiern geht. Das erzählt sofort total viel über diesen Mensch oder die Situation, in der sie oder er sich gerade befindet. Insofern... Ich würde das Kleine nie gering schätzen.
Das liest man ja auch, weil es immer ganz detailreich, also so nahbar aus dem Leben ist, auch authentisch, um das Schlagwort zu benutzen. Was würden Sie trinken, wenn wir jetzt hier nicht im Studio säßen mit einem Glas Wasser, weil das hier eben so üblich ist, um diese Zeit?
Um die Uhrzeit? Ich würde, weil ich schon sehr viel starken Kaffee hatte, weil ich sonst gar nicht wach werde. Also ich wache nicht auf ohne viel Kaffee. Ich hatte jetzt heute Morgen schon ein Cappuccino mit einem doppelten Espresso zusätzlich drin. Deshalb würde ich jetzt, und ich habe auch ausreichend Wasser getrunken, jetzt würde ich zum Beispiel einen Ingwertee trinken.
Mhm.
Und wahrscheinlich hätte ich noch einen Apfelsaft dazu bestellt oder eine Apfelschorle. Und dann würde ich das so zusammenmischen, weil ich diese Frische ganz gerne mag in dem Ingwertee.
Mhm.
Genau, und dazu würde ich mir aber auch einiges zu essen bestellen.
Eigentlich, oh mein Gott, jetzt müssen wir hier durchhalten.
Nein, das ist voll okay, ich habe ja noch gar keinen Sport gemacht, ich war noch nicht schwimmen, deshalb bin ich auch noch nicht so hungrig.
Das Schwimmen gehört wirklich so zum Programm?
Ja, es gehört zu meinem Nicht nur zu meinem Alltag, sondern zu meinem Leben inzwischen.
Weil es gesund ist oder weil es das Gleiten oder was ist das?
Weil wir Sport machen sollten, wenn wir über 40 sind.
Gerade so,
gerade 42? Wir, ja, und gerade wir, die viel sitzen. Also und alle, fast alle Menschen sitzen ja viel inzwischen. Ne? Also wenn man nicht das Glück hat, mit den Händen arbeiten zu dürfen oder mit den Händen, das Pech hat, mit den Händen arbeiten zu müssen, je nachdem, wie man es sieht, sitzen wir alle viel zu viel. Und so auch ich. Und wenn ich ein paar Tage nicht schwimmen war, bekomme ich einfach Rückenschmerzen. Das ist ganz banal und der Nacken verkrampft sich und ich bin nicht gut, ich kann nicht gut sitzen. Ich konnte es noch nie. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich so einen sitzenden Beruf habe.
Ein bisschen blöd, ja.
Ja, genau. Aber ich bin nicht gut. Bin nicht gut im Sitzen. Und deshalb hilft das Schwimmen mir allein, also meinen Körper gerade zu halten. Und natürlich ist es auch immer eine Vorbereitung auf das Schwimmen im offenen Wasser, das ich sehr gerne tue. Also am liebsten mache ich es im Meer. Aber ich schwimme auch gerne in Flüssen und Seen. Und dafür muss man gerüstet sein und dafür brauche ich die entsprechende Technik und Kondition und die Atemtechnik vor allem, weil gerade im Meer ist es mal so, dass man nicht nach 3 Kraulzügen atmen kann. Wenn da Seegang ist, dann muss man auch mal 7 Züge machen und kann dann erst wieder atmen. Und darauf muss ich mich vorbereiten, einfach weil es eins meiner größten Vergnügen ist, im offenen Meer zu schwimmen. Und dafür zähle ich auch morgens 2 Kilometer Kacheln im Freibad oder Hallenbad.
Ja, damit man nicht mit dem Kopf anstößt.
Genau, da muss man immer zählen bei einer 25 Meter Bahn. 43 und zurück.
Aber jetzt verstehe ich es mit dem Kanalschwimmen. Weil irgendwo tauchte immer wieder Kanalschwimmen aus auf ihrem Blue Sky Account. Ärmelkanal Ultra. Ich dachte, was soll das? Sie will durch den Ärmelkanal schwimmen.
Dafür bin ich nicht gemacht. Ich glaube, dafür muss man wirklich gemacht sein. Dafür muss man auch viel härter zu sich sein, als ich es bin. Ich schwimme wirklich gerne im Mittelmeer. Ich schwimme auch gern mal an der Ostsee oder jetzt war ich gerade in Lahti und bin da an einem eiskalten See geschwommen. Aber ich schwimme dann da, eine halbe Stunde.
Ja? In einem eiskalten See eine halbe Stunde.
Danach geht man in die Sauna in Finnland.
Okay.
Nein, aber wenn ich für mal längere Zeit, für eine Woche oder so am Meer war und dann auch wirklich viel Strecke gemacht habe in dem Mittelmeer, dann komme ich nach Hause und denke, oh komm ey. Ärmelkanal, zumindest die Staffel, so zu viert, dass man sich das immer so und ich meine, der Ärmelkanal ist kalt, es gibt, obwohl er kalt ist, Feuerquallen, es ist die Nordsee, man kann gar nichts sehen, man kann da nicht so schön gucken, es schwimmen Europaletten darum, die einem gegen den Kopf knallen können, es sind große Schiffe unterwegs, es ist wirklich kalt und es sind 33 Kilometer, aber durch die Strömung schwimmen die meisten an die 50 Kilometer, also wir reden von 12 bis 18 Stunden im Wasser. Genau, den Blick, so sieht mein Freund, schaut er mich dann auch immer an und sagt, Simone, da sterben die Leute. Man muss das nicht machen. Und dann nach einer Woche beruhige ich mich auch wieder. Aber ich suche alles an Podcasts, Literatur, Filmen, was ich über Kanalschwimmen finden kann, weil ich das ganz, ganz toll finde, dass Leute das machen.
Gibt es so einen Hang zum Extrem?
Ja, wahrscheinlich. Doch. Ich bin eine Art Extremistin. Und sonst könnte ich aber auch gar nicht mein Leben dem Schreiben widmen, zum Beispiel.
Wieso?
Ja, weil man schon einen Knall haben muss, so wahnsinnig zu sein, sein Leben mit Schreiben finanzieren zu wollen. Also ich weiß ja, was das heißt. Es gibt nur ganz wenige, die überhaupt
davon... Was ist immer gemacht?
Ja, es gibt aber nur ganz wenige noch, die überhaupt so wirklich vom Schreiben leben können. Und ich bin bei diesen paar Prozent, die das sind in Deutschland, auch wirklich an der Unterkante. Also bei mir geht's halt gerade so und ich arbeite rund um die Uhr.
Du bist sehr, sehr fleißig. Das ist glaube ich, auch für alle Menschen, die uns zuhören, eben das klingt immer so toll. Sie ist Schriftstellerin, sie hat 10 Romane geschrieben, sie hat, weiß nicht, wie viele Preise dafür bekommen. Nicht nur 10, sondern 13 Romane hat sie geschrieben. Nee, 12.
Doch, Der 13. Der 13. ist gerade abgeliefert worden. Der ist noch in der, der 12, ist in der Mache. Genau, 12 sind geschrieben, ja.
Und dann hat sie noch Sachbücher geschrieben und jetzt gerade ein Sachbuch, ein erzählendes Sachbuch, sagt der.
Ein Essay. Irgendwie.
Ein Essay. Ich hätte es Essay genannt, so, aber wollte der Verlag nicht so über das Leben als Mutter. So für mich einer der, also der schönste Liebesroman, ist kein Roman, die schönste Liebesgeschichte, die ich seit langem, langem gelesen habe. Es hat mich sehr gerührt, über Söhne von Simone Buchholz. Aber du schreibst so viel, du bist erfolgreich, du bist etabliert, aber es ist schwer, davon zu leben.
Ja, also es ist nicht, für mich ist Schreiben nicht schwer, weil es mir leicht fällt und weil es wirklich meine Leidenschaft ist und sonst könnte ich das gar nicht in dem Ausmaß machen. Es bedeutet aber, dass ich wirklich sehr viel arbeiten muss für dann doch einen Verdienst, wo Leute, die in der, keine Ahnung, als Führungskraft ähnlich viel arbeiten, sich natürlich kaputt lachen. Mhm. Das habe ich mir selber ausgesucht. So, und deshalb muss man, glaube ich, ein bisschen extremistisch sein oder an die Extreme, an den Rand gehen wollen und können, um zu sagen, okay, das mache ich jetzt, da werfe ich jetzt alles in die Schale dafür, dass ich das tun kann. Und genauso ist es halt letztlich mit dem Schwimmen auch. Aber ich werde niemals den Ärmelkanal schwimmen. So, das können wir jetzt festhalten.
Okay, weil der Freund gesagt hat, es ist Simone, ja, auch generell, man muss nicht es, alles ja, machen.
Man muss nicht alles machen, nur weil man es will.
Ja, gibt es so ein Noch, was sich ja ab einem bestimmten Alter so einschleicht? Ich dachte jetzt gerade so beim Erbelkanal.
Was ich noch mal machen will?
Was ich noch unbedingt machen will?
Was ich tatsächlich unbedingt machen will, wenn wir jetzt, darf ich noch mal über das Schwimmen reden? Es gibt ein Rennen in Istanbul. Die Dardanellen, den Hellespont, den Bosporus, da schwimmt man von Asien nach Europa. Hm. Und da wird Ende August für ein paar Stunden wird der Schiffsverkehr angehalten.
Ja,
und das sind so irgendwas weit. 4,8 Kilometer oder so. Und ich kann 5 am Stück. Da ist aber eine relativ heftige Strömung. Und wenn man das nicht schafft in der vorgegebenen Zeit, dann holen sie einen aus dem Wasser. Also dann holen sie dich raus.
Ist aber auch nicht schlecht.
Oder? Doch, es ist doof. Es ist natürlich demütigend.
Demütigend, aber
ja,
das ist
also ich würde das gerne machen, aber ich möchte auf gar keinen Fall aus dem Wasser geholt werden, weil ich es nicht geschafft habe. Und dafür müsste ich dann einfach schon ein bisschen Tempo drauflegen, weil durch die Strömungen sind es natürlich mehr als 4,8 Kilometer. Mhm. Und die schaffe ich dann nicht in der vorgegebenen Zeit. So, das würde ich gerne noch machen. Das würde ich wirklich gerne noch machen. Und das sage ich jetzt hier auch einfach mal ganz offiziell, dass ich das noch tun möchte. Und wenn ich das nicht schaffe, dann kann man mir auch sagen, na, wolltest du doch noch machen.
Ich meinte das ja eher auf so einer generellen Ebene, was das erzeugt ja vielleicht manchmal auch so einen Druck. Das ist dieses Gefühl, okay.
Das Älterwerden.
Das Älterwerden, aber irgendwie der Blick darauf, die Zeit, die ich noch habe, ist begrenzt. Mhm. Die ist auch, wenn man 20 ist sie begrenzt, ja. Aber sie erscheint unendlich. Das ist was anderes. Mhm. Aber wenn man älter wird, ist das einfach so. Mit 42 kann man auch irgendwie sagen, letztes Drittel oder irgendwie sowas.
Ja, locker.
Und
mit 54, jetzt sagen wir es bitte mal. Mit 54 bin ich definitiv. Ich bin im letzten Drittel angekommen.
Ja, und erzeugt das so einen Druck
für dich? Nein, weil ich sowieso immer, also seit ich mal sehr krank war, vor 16, 17 Jahren, lebe ich sowieso mit der radikalen Akzeptanz meiner Vergänglichkeit. Ich weiß das einfach, ich habe das gespürt, ich habe das gefühlt. Und für mich bedeutet jeder Tag, den ich seitdem gesund obendrauf kriege, ist ein totales Geschenk. Und ich habe nicht das Gefühl, ich rechne nicht damit, dass ich noch 10, 20, 30 Jahre lebe. Ich würde mich freuen, wenn das passiert. Das ist auch, die Chance ist auch relativ groß, wenn uns nicht die KI vorher in die Luft jagt.
Oder irgendein Idiot.
Oder einer der
an die Unendlichkeit glaubt.
Exakt. Aber ich bin mir vollkommen dessen im Klaren, dass ich jetzt hier gleich aus dem Studio gehen kann und rums, kommt so ein E-Auto, das ich nicht habe kommen hören. Das ja nicht mehr sehen, sondern hören. Man hört sie ja nicht mehr. Und dann war es das. Also insofern habe ich nicht das Gefühl, dass ich noch Dinge erledigen muss, weil ich so bei mir sowieso ganz klar ist, weil ich irgendwann ganz klar für mich akzeptiert habe, das Ding hier ist endlich und es kann jederzeit vorbei sein. Und was hat jeder Mensch für ein Glück, der lebt oder die lebt? Das ist wirklich, weil wir sehen ja auch, wie um uns herum so viele Menschen sterben. Also Entschuldigung, dass ich jetzt so, aber ich glaube, das ist dieses diese Sicht oder dieses Selbstverständnis, dass wir so und so viele Jahre auf diese Erde zubringen können, das ist ein Märchen. Es wird uns erzählt, damit wir konsumieren.
Aber es träumen ja gerade diese verrückten alten Männer. Ich lese es ganz häufig auch so, dass vieles von dem, was wir so für verrückt und gefährlich halten, getrieben ist aus dem Wunsch, unsterblich zu sein.
Ja, das war ja schon immer so. So haben ja die Alchemisten angefangen, überhaupt ihren Job zu machen. Das ging ja immer.
Aber das ist dir völlig fremd.
Ja, ich möchte gar nicht unsterblich sein. Wie langweilig ist das auch? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich immer da bin. Vor allem, du musst ja auch Platz machen für die Jungen.
Das ist eine andere Perspektive. Ja, natürlich. Rational ist das klar. Wir sind sowieso sehr viele auf dieser Erde.
Ja, aber auch so, ich wüsste gar nicht, was ich dann für immer hier soll. Und ich finde es auch schön, ich bin Geschichtenerzählerin. Es gibt einen Anfang, eine Mitte und ein Ende.
Und dazwischen passiert jede Menge.
Dazwischen passiert ganz viel Leben. Aber ich finde die Vorstellung eines Endes nicht bedrohlich. Überhaupt nicht. Nur ich bin ja dann auch nicht mehr da. Bin auch weg. Also ist mir egal. Vielleicht für andere doof. Vielleicht gibt es Menschen, die mich dann vermissen. Für die tut mir das leid. Aber mich selbst kriegt das ja nicht mehr mit. Dust.
So, warum sind wir jetzt schon da? Ich weiß auch nicht.
Keine Ahnung, weil wir irgendwie mit Extremismus angefangen haben.
Ja. Und weil du dich natürlich in deinen letzten beiden Romanen an den ganz großen Fragen abgearbeitet. Da ging es ja auch um Leben und Tod.
Darf ich kurz, wir haben uns jetzt gerade geduzt.
Ja.
Sollen wir nochmal? Ich glaube, es war das erste Mal.
Ja.
Wir können auch dabei bleiben. Ich finde es charmant und das besprechen gleich.
Ja.
On camera.
Ja,
mir ist es nur aufgefallen jetzt eben, weil du mit sie angefangen hast.
Ich habe mit sie angefangen.
Ja. Wir können das auch.
Danke. Dann machen wir das. Irgendwie scheint es mir dann doch näher zu sein, zu duzen.
Okay, dann machen wir jetzt da weiter.
Machen wir jetzt da weiter. Ja. Du hast dich in deinen letzten Romanen auch an den ganz großen Leben und Tod und Unsterblichen, nein, nicht Untersterblichkeit, sondern Sterblichkeit abgearbeitet. Und ich habe mich beim Lesen dann gefragt, okay, was will sie jetzt eigentlich noch schreiben? Es ist alles gesagt.
Naja, Geschichten sind ja immer da. Natürlich habe ich nach jedem Roman, wenn er fertig ist, wenn ich den abgebe, das Gefühl, oh Gott, jetzt weiß ich echt nicht mehr, was ich machen soll, jetzt muss ich Bademeisterin werden, was auch okay wäre. Ja, es wäre auch vollkommen okay.
Verstehst du was davon?
Ja, ich habe kein Problem damit, mit so einer verspiegelten Sonnenbrille und einer Trillerpfeife am Beckenrand zu stehen und alle anzuscheißen. Also jetzt raus hier, nicht rennen, nicht springen, so finde ich super. Aber es dauert meistens gar nicht lang, wenn so ein Roman zu Ende geschrieben ist. Und auch wenn es um sowas wirklich Monumentales wie Sterblichkeit oder Unsterblichkeit geht, trotzdem habe ich ja noch Geschichten im Kopf. Das Kind hat zu viel Fantasie. Also die Erzählmaschine ist nicht zu stoppen. Darauf kann ich mich einfach verlassen. Das weiß ich. Da geht's immer weiter. Und ich habe jetzt gerade eben wieder einen abgegeben und bin jetzt auch, vor 2 Tagen habe ich mal überlegt, okay, was mache ich denn jetzt, wenn jetzt das Söhnebuch raus ist und dann das so ein bisschen abebbt, dann muss ich ja wieder schreiben. Was mache ich denn dann? Und dann werde ich vielleicht für 2 Sekunden nervös und dann weiß ich, komm, beruhig dich. Das kommt schon. Das kommt. Da kann ich mich einfach inzwischen drauf verlassen. Das habe ich nicht mehr. Ich glaube, nach 2, 3 Büchern haben das SchriftstellerInnen. Und das kann ich auch verstehen. Aber ich habe das nicht mehr. Und wie gesagt, ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich keine Geschichten mehr habe, dann mache ich halt was anderes.
Das geht auch.
Ja, es geht auch. Das geht auch.
Schön. Vielleicht was nicht Sitzendes.
Ja, Bademeisterin finde ich super. Oder Kindern das Schwimmen beibringen. Es gibt zu viele Kinder, die nicht schwimmen können. Ist nicht gut.
Nee.
Ja, gefährlich.
Gibt es wirklich so viele Kinder, die nicht schwimmen können?
Also, ich glaube,
in Schwimmunterricht.
Ja, aber in der Pandemie gab es ja da einen ziemlichen Knick,
ja,
ne, weil die Schwimmbäder zu hatten. Und ich weiß, dass zum Beispiel die Stadt Hamburg, in der ich lebe, echt ein Programm laufen hat. Jedes Kind soll schwimmen können. Die sind da, weil wir leben ja auch an einem großen Fluss. Ich weiß, aber es sind zum Beispiel jetzt im Rhein sind schon wieder junge Menschen ertrunken. Ich weiß nicht, wie es in der Elbe aussieht dieses Jahr, aber ich glaube, es hat auch schon welche erwischt. Und es sind natürlich oft Jugendliche oder junge Männer ganz oft, die sich einfach überschätzen und die nicht gut genug schwimmen können dann. Oder auch gar nicht wissen, was das ist, so ein Wasser. Und dafür müssen die einfach müssen das lernen. Und das würde ich gerne tun, habe ich überhaupt keinen Stress mit dem Beruf zu wechseln.
Und so Schwimmmeisterin für das Schwimmen im Leben bist du ja als Mutter sowieso gewesen.
Ja, ist man ja
die ganze Zeit.
Genau,
darüber hast du geschrieben. Über Söhne heißt das Buch. Ich habe auch die Doppeldeutigkeit, weiß ich gar nicht, ob du das auch so gemeint hast. Ich habe dann auch es manchmal so doppeldeutig gelesen, über Söhne. Nicht über Söhne, sondern über Söhne.
Ach, über Söhne, so wie
über ich.
Über ich. Über Frauen.
Sowas, genau.
Nee, habe ich überhaupt nicht, habe ich nicht gelesen. Finde ich, würde ich auch nicht so. Es sind sie ja überhaupt nicht, diese Jungs. Also mein Sohn und seine Freunde sind ja, das ist vielleicht.
Über die du schreibst.
Ja, genau, das ist vielleicht das, was das Buch ganz gut beschreibt. Es sind halt ganz normale Jungs. Die sind jetzt weder, man hat ja das Gefühl, im Moment wird in der Öffentlichkeit über Jungs und junge Männer auf zwei Arten gesprochen. Entweder machen sie Probleme, sind einfach nur ein gesellschaftliches Problem. Mhm. Oder es sind so wahnsinnig aufgeklärte oder feministische Gymnasialjungs, aus der Fridays for Future und Geigenkasten und Antifa-Blase oder so, ne? Hm. Das sind ja nur Ränder. Hm. Also dazwischen gibt es viele ganz normale Jungs mit ganz normalen Problemen und Struggles, die nicht genug Geld haben, um viele Dinge zu tun, die aber auch einfach rumhängen und abhängen und chillen und Schule furchtbar nervig finden vom ersten Tag an. Und die gibt es einfach immer noch, die gab es auch früher schon. Und es gibt ja nicht nur die totalen Vorbilder und die totalen Probleme, es sind einfach ganz normale Jungs. So, und über die schreibe ich halt.
Und es ist gut, dass eine Frau, eine ausgewiesene Feministin darüber schreibt, dass das nicht abrutscht in irgendeine Verklärungsgeschichte.
Nee, es ist kein Männerrechtsbuch.
Genau.
Ich glaube nicht. Es ist einfach, da geht es wieder darum, was heißt es eigentlich, ein Mensch zu sein und in dem Fall ein kleiner Junge, ein Pubertierender oder ein junger Mann zu sein. Was heißt denn das eigentlich jetzt heutzutage in unserer Wirklichkeit?
Warum wolltest du das gerade jetzt schreiben?
Ich habe im Sommer vor einem Jahr eine Geschichte im SZ-Magazin geschrieben über den Kampfsport meines Sohnes. Einfach
ich habe sie gelesen und war hochbegeistert.
Ja,
für mich war das immer eine komplett fremde Szene und auch so ein bisschen gefährlich. Und
kann ich verstehen.
Dachte ich, was sind das für Menschen? Und du hast da einen völlig anderen Horizont
für mich aufgemacht. Ja, ich hab darüber geschrieben, weil das SZ-Magazin tatsächlich zu mir gesagt hat, wir hätten gerne eine Geschichte, so irgendeine Idee über Jungs. Weil das irgendwie gerade, wir haben die so ein bisschen vergessen in den letzten 10 Jahren. Aber die sind ja da und jetzt geht's um Bundeswehr und die sollen hier unsere Demokratie verteidigen und so. Und wir reden aber auch so fies über die ganze Zeit. Und wir hätten gern mal eine Jungsgeschichte. Mit allem, was dazugehört. Und dann habe ich halt erzählt, dass mein Sohn Kampfsport macht und dass ihn das so auf die Füße gestellt hat und so gerade laufen lässt und so gut für ihn ist und ihn so glücklich macht. Und dann habe ich diese Geschichte geschrieben und die hat eben, so wie du jetzt auch sagst, viel Resonanz bekommen. Das hat ganz viel Freude gemacht, auch mit seinem Trainer zu sprechen, mit einem Kinder- und Jugendpsychiater zu sprechen, was das für Jungs macht, mit seinen Lehrern zu sprechen, die auch beide Kampfsportler sind. Das war alles ganz toll. Das hat mir viel, viel, viel Spaß gemacht und ich habe viel gelernt dabei.
War das für dich auch eine neue Welt?
Jein. Ich bin schon die ich war die junge Frau, die sich nachts um zwei den Wecker gestellt hat, wann die Klitschkos in den USA geboxt haben. Ich habe mir immer Boxkämpfe angeschaut früher. Als ich so, als ich nachts aufstehen konnte, weil ich tagsüber nicht, also weil ich nicht morgens um sechs aufstehen musste. Ich habe das gemacht, mit Freunden auch. Mal mit einem Freund zusammen gewohnt eine Zeit lang, so eine Buddy-WG, und wir haben uns regelmäßig nachts den Wecker gestellt und dann Bier aufgemacht und Boxen geschaut. Ich fand Boxen immer
toll. Muss ich mich fürchten?
Nein, überhaupt nicht. Ich wäre überhaupt nicht hart genug zu mir, um diesen Sport zu machen. Aber natürlich war das, ich habe ganz viel gelernt, was ich vorher nicht wusste. Und nach dieser Geschichte hatte einfach Rowohlt die Idee, da ein Buch draus zu machen. Die waren einfach sehr schnell. Und
die haben dich angerufen und haben gesagt, haben die Geschichte gelesen,
genau,
ist toll.
Mein Verlag hat gesagt, hast du Bock, das schnell zu machen, weil wir glauben, es trifft einen Nerv. Und dann habe ich gesagt, ja, sofort. Habe ich Riesenlust drauf. Und ich habe gerade an einem Roman gearbeitet zu der Zeit. Ne?
Aber dann kommt man doch irgendwie länger raus aus dem Roman. Wenn du da schon dran gehst. Nee.
Nein, ich hatte mich ja schon damit beschäftigt und habe im Prinzip dann sofort angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und es ist ja auch nicht besonders lang, muss man sagen. Und ich hatte das Gefühl, das habe ich im kleinen Finger sitzen. Das kann gut mal raus. Das ist nichts, was mich jetzt ein halbes Jahr kosten wird. So, und man kann auch, während man einen Roman schreibt, ich schreibe sowieso nie einfach nur an einem Roman. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich schreibe immer noch Kolumnen, Hörspiele, Essays. Es ist immer eine Mischkalkulation. Ich kann es mir nicht erlauben, einfach 1,5 oder 2 Jahre nur an einem Roman zu arbeiten. Das geht nicht. Bin alleinerziehend. Es geht nicht.
Muss irgendwie die Miete ja bezahlt werden.
Klar, die Kohle muss rein. Die Sozialversicherung vor allem.
Freiberuflerin. Ja. Künstler Sozialkasse und.
Ja, toll. Aber trotzdem, ich muss ja meinen Anteil stemmen.
Ja, ich muss noch was trinken. Das Buch ist naturgemäß sehr persönlich.
Ja. Ist ja fast eine Art Memoir.
Ja, ich habe auch gedacht, der Sohn, der hat es so gut, dass die Mutter das alles aufschreibt. Das war der erste Gedanke. Der zweite war, will ich das, dass das alle lesen? Aber wenn man die Schriftstellerin als Mutter hat, ist es eben so.
Ja, ich habe ihn aber auch vorher gefragt. Ich habe gesagt, Rocco, sie haben mich gefragt, ob ich so ein Buch schreiben würde. Ich mache das nur, wenn es für dich okay ist. Und das hatten wir aber auch mit der Kampfsportgeschichte schon so gemacht. Ich habe ihn gefragt und er hat sie gelesen, bevor ich sie abgegeben habe. Und bei dem Buch war das genauso. Ich habe gesagt, wenn ich das mache, weil er sofort gesagt hat, ja, klar, finde ich interessant, finde ich auch gut. Ich gesagt, okay, dann musst du es aber vorher lesen, bevor ich es abgebe. Oh Gott, ein ganzes Buch. Und ich sagte, ich verspreche dir, es wird nicht so lang. Und das hat er dann auch gemacht und das war wirklich lustig, weil er nach 10 Minuten, glaube ich, hat er mir aus seinem Zimmer getextet, so, oh Mama, ist voll lang, ey. Wie lang ist denn das noch? Ich sage, ey, Rocco, es ist halt ein Buch, aber es ist nicht lang. Oh, ja. Und dann hat er aber wirklich, hat er es durchgezogen.
80 Seiten.
Ja. Für was? Ja, Manuskriptseiten, genau. Es hat 90.
90,
ja, genau. Ja, und dann hat das aber wirklich, plötzlich habe ich gemerkt, es kommt gar nichts mehr und er ist einfach in seinem Zimmer und zack, hat das durch. Und dann kam er raus und sagte, irgendwann nach 2 Abenden hat er dann gesagt, das ist ganz schön und es ist auch manchmal ganz lustig. Manchmal ist es aber auch ganz schön traurig, Mama. Ich sagte, ja, es ist halt, wie so ein Leben halt ist, ne? Du warst ja auch manchmal traurig. Ja. Und dann hat er eine Sache rausgestrichen. Eine einzige. Was ich wirklich sehr fair fand, weil es ist schon auch für ihn, es ist persönlich und Jungs kommen
verstehen?
Auch nicht immer gut weg. Ja, habe ich sofort verstanden. Ich dachte, er streicht mir viel mehr raus. Also, ich sage auch nicht, was das ist.
Nee, das wäre ja dann.
Genau, dann hätte er es ja nicht rausstreichen müssen.
Genau,
ja.
Nee. Ja. Aber du konntest es verstehen und
absolut.
Hast nicht gedacht, was
ich wusste, dass das eine Szene ist, die wackelt. Das war mir klar. Also es gab einige Szenen, wo ich dachte, oh, die wackeln. Und bei der dachte ich, naja, ich versuch's mal. Ich schmuggel's mal rein.
Aber es ist ja schön. Also dieses Vertrauen, gerade bei solchen persönlichen Geschichten, ist ja auch was ganz Wichtiges, dass man die Leute nicht ausliefert.
Ja, du genau. Aber das
lässt mich und alle anderen natürlich alles über, nicht alles, aber viel über deinen Sohn lesen.
Ja, er findet es aber auch jetzt ganz gut. Wir haben ja zusammen ein Interview im Spiegel gegeben.
Ich habe das gelesen,
Wir da so ein bisschen, und er geht mit auf die Bühne bei der Buchpremiere. Und ich glaube, er findet es gut, dass er jetzt mal ein paar Sachen klarstellen kann. über Jungs in seinem Alter und über junge Männer, weil die fühlen sich natürlich auch schlecht behandelt teilweise von der öffentlichen Debatte.
Von der Polizei?
Ja, von der Polizei.
Das kommt da immer wieder vor.
Auch von Aktivistinnen im Internet oder so. Also die fühlen sich nicht gerade fair behandelt. Mhm. Und ich kann jetzt für ihn nur sagen, dass er inzwischen, wo er wird jetzt 18, eine sehr schöne und fürsorgliche Männlichkeit entwickelt hat. Also wenn ich jetzt nicht da bin ein paar Tage, dann hält er die Bude sauber, so gut er kann, ruft mich an, fragt, ob er mit der hellen Wäsche warten soll, ob ich noch was habe oder ob er die schon waschen soll. Und wenn seine Freundin ein bisschen kränkelt, dann holt er ihr die gewünschten Gummibärchen aus dem Supermarkt und bringt noch 3 Pfingstrosen mit. Also ich finde das wahnsinnig rührend, was für eine fürsorgliche, tolle Männlichkeit der entwickelt hat. Und das ist ja nichts Schlechtes. Also Männlichkeit ist ja auch was sehr, sehr, kann ja was sehr Schönes sein. Mhm. Und ich glaube, für ihn ist es gerade wirklich ein guter Moment, dass er auch so ein bisschen das Gefühl hat, ich kann mal für uns reden. Mhm. Ich kann mal auch mit dem Buch, das dann, ja, da sind viele persönliche Sachen drin, aber das zeigt, wie wir auch sind. Wir sind halt nicht nur MMA und Manosphere und alle wählen AfD. Das sind wir nicht. Und wir sind aber auch nicht die super Aufmerksamkeit bekommen, weil sie ständig gute Noten schreiben und sich für alles Mögliche politisch engagieren.
Sind eher so, wie du das vorhin gesagt hast, ganz normal.
Ja, normal Boys. Ganz normale Jungs.
Mit Problemen.
Ja, mit Problemen.
Aber wie alle.
Jugend ist echt schwierig. Es ist problematisch.
Was für dich das auch?
Ja, ich kann mich noch sehr gut an meine eigene Adoleszenz erinnern. Also und ich fand es bis in die Mitte der 20er, wusste ich überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Also ich glaube so bis 10, 11 war ich ganz gut aufgeräumt und aufgestellt mit mir. Und dann hat das hittet, sind die Hormone eingeschlagen und auch dieses Gefühl, das mein Sohn, glaube ich, auch oft hat, so, boah, Erwachsensein hittet echt anders. Also es kommen ja jetzt so Sachen, Gott, das ist jetzt auch, war auch schön in der Kita, ne, damals eigentlich. Mhm. Also die Kinder wollen ja immer groß werden und lernen und dann kommen sie in die Schule oder müssen dann Geld verdienen oder Verantwortung übernehmen und dann merken die, oh Gott, ist alles ganz schön anstrengend.
Ganz schön anstrengend, das kenne ich von meinen Kindern
auch. Ja, und so ging mir das auch damals. Ich weiß noch, boah, Verantwortung tragen, erwachsen sein, um Himmels Willen, Hilfe. Also ich kann das total gut nachvollziehen. Er kann mich sehr gut noch dran erinnern, wie das war, dieser totale Schleudergang und auch dieses große Drama, diese große Teenage-Opera. Es war ja alles immer groß. Es war alles riesig. Der Liebeskummer war riesig. Die Liebe war riesig. Der Krawall war riesig. Der Protest war riesig. Die Debatten waren groß. Es war alles so groß und so aufregend, anstrengend. Und dann soll man noch in die Schule gehen. Himmel.
Ist das nicht auch immer wieder so ein Setting bei dir? Das ist schon, also klein-klein, das war doch, irgendwie hatten wir schon, klein-klein ist nicht dein Ding. In den Debatten, wenn du schreibst, geht es um das Detail, aber es geht um das Große.
Ja,
es geht immer um das Große.
Ja.
Es geht immer
um das Ganze.
Um das Ganze. Es geht nicht einfach so, ich schreibe einfach mal nett.
Nein, das ist ja langweilig. Nee, habe ich überhaupt keinen Sinn für. Muss ich wirklich, ich habe keinen Sinn für langatmige Auseinandersetzungen mit meinem momentanen Zustand oder meiner Biografie oder es ist für mich persönlich einfach, mich langweilt das. Ich will es aufregend und ich finde, es ist auch aufregend, wenn ich mich dem aussetze, was so stattfindet. Ist dann aufregend genug? Ja. Genau. Ja. Und davon erzähle ich. Das Leben ist aufregend, natürlich.
Ja. Hast du manchmal das Bedürfnis oder das Gefühl, ich kann nicht mehr? Ich bin müde?
Ja, jeden Tag 10-mal. Ich bin immer müde.
Okay, ich meine jetzt nicht so die körperliche Müdigkeit. Kaffee hatten wir schon, genau.
Sondern so die Erschöpfung von der Welt.
Und von dem unentwegt Abarbeiten an dem.
Ja. Ja, ich merke, ich weiß nicht, ob das jetzt auch mit dem Älterwerden zu tun hat. Und ich glaube, das hatte ich vor 2 Jahren noch nicht. Wenn ich mich recht erinnere, ich habe schon ein großes Bedürfnis nach Rückzug inzwischen. Ich war gerade 4 Wochen in Schleswig-Holstein bei meinen Eltern auf dem Land, weil ich mich um meinen Papa gekümmert habe. Und so anstrengend das war, so sehr habe ich auch diese Idylle genossen. Das Vogelgezwitscher, den See, die Ruhe, dass da einfach nichts passiert. Reizarme Umgebung hat mir echt gut getan. Und jetzt wohne ich natürlich aber auch mitten in der Großstadt, mitten auf St. Pauli. Ich höre ständig den Hafen, was ganz toll ist. Das gehört zu den Geräuschen meines Lebens, den Hafen. Ja, dieses Buuup permanent. Mhm. Die Möwen, die Menschen draußen auf der Straße, die Kinder auf dem Spielplatz schräg gegenüber, die schreienden Nachbarn hier und da. Ich finde das alles, das gehört zu meinem Leben und ich mag diese Geräusche. Und ich bin richtig irritiert, wenn die mal fehlen. Aber ich habe auch gemerkt, wie gut mir das tut und ich sehne mich ein bisschen nach ruhigerem Fahrwasser. Ich merke zum Beispiel, dass ich überhaupt nicht mehr gerne in Flugzeuge steige. Habe ich früher wahnsinnig gern gemacht. Los, ab dafür, wegfliegen. Und natürlich weiß ich auch, wie klimaschädlich das ist, aber auch für mich persönlich ist mir viel zu anstrengend. Ich würde am liebsten mit dem Fahrrad an der Mosel entlangfahren in meinen Ferien. So, stell dich, ich bin auf dem direkten Weg zur Seniorin, zur Grand Old Schachtel. Finde ich gut.
Und aber bei deinen Geschichten auch, in deinem Kopf auch, oder ist das jetzt nur das Äußere?
Das ist nur das Äußere. Also bei den Geschichten wird es immer wilder. Würde ich jetzt mal sagen, wenn ich an meinen nächsten Roman denke, dann wird es wild.
Den du gerade abgegeben hast, kannst du was dazu sagen?
Nee, möchte ich noch nicht. Aber es wird wild. Es wird wild und groß und bunt und teilweise auch laut, ja.
Ja, wild und groß und bunt war es ja vorher auch schon.
Ja, ich lege noch mal eine Nummer drauf, glaube ich.
Oh, okay. Das kann ich mir jetzt gerade schwer
vorstellen. Ich hatte mehr Zeit.
Ja. Wie haben eigentlich Verlag und Fans darauf reagiert? Du warst ja wirklich so in der Schublade. Du hast diese Kriminalromane geschrieben, die einen ganz besonderen Ton hatten. Diese Ermittlerin Jess Riley, die war eine ganz besondere Frau, an der konnte man sich auch wirklich so andocken. Das war so was Typisches, wo man auch darauf gewartet hat, auf das nächste Buch, um zu wahrscheinlich nicht mal den Fall zu erleben, sondern diese Frau wieder zu erleben. Und dann hast du gesagt, Dankeschön, mach ich nicht mehr. Und hast es auch konsequent nicht mehr gemacht. Diese Frau, diese Krimireihe ist nicht mehr. Haben das die Fans verziehen?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Keine Reaktion?
Doch, also ich höre schon oft, auch von Buchhändlerinnen und Buchhändlern vor allem, man schreibt sie denn mal wieder ein Krimi. Was ich verstehen kann, weil die Dinger haben halt auch gut verkauft. Ich höre schon auch von Leuten, ach, es wäre so schön, wenn du nochmal einen Kriminalroman schreiben würdest. Kommt sie denn mal zurück, Riley und so? Ich weiß natürlich nicht, ob die nochmal zurückkommt. Vielleicht kommt die, ich habe sie ja nicht sterben lassen, die ist ja nur gegangen. Die hat sich umgedreht und ist gegangen. Und das war ehrlich gesagt auch nicht in meiner Verantwortung. Das hat die gemacht. Die hat sich umgedreht, hat gewunken und hat mir gesagt, ciao Kakao. Ich habe hier keinen Bock mehr und war weg. Und,
das ist doch jetzt aber eine Schriftstellerin-Geschichte. Das hast du dir doch ausgedacht.
Natürlich habe ich mir den Schluss ausgedacht, aber ich wusste, als ich angefangen habe, diesen 10. Roman zu schreiben, wusste ich, das war's jetzt. Und ich habe nie geplant, irgendwie eine Serie von 10 zu schreiben und dann aufzuhören. Du weißt es dann einfach. Ich wusste das. Die ist auserzählt.
Du hast dich selbst gelangweilt.
Ich habe, glaube ich, auch meine Hauptfigur dann. Ich hätte noch nicht, aber ich glaube, hätte ich weitergemacht mit ihr, hätte ich meine Hauptfigur gelangweilt. Und das ist das schlimmste Vergehen, das man als Schriftstellerin einer Serienfigur antun kann, dass man sie langweilt oder unnötig quält, um sie nicht zu langweilen.
Wäre beim Krimi natürlich auch eine Option
gewesen.
Ja, und
ich habe sie auch ordentlich gequält, muss ich sagen. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, so, die widersetzt sich jetzt irgendwie. Die wird jetzt sperrig. Die will nicht mehr ermitteln zum Beispiel. Es gibt ja in dem letzten Roman gar keinen Fall mehr. Ja. Es gibt noch einen Fall in Hamburg, aber da verweigern die Kollegen die Ermittlungen.
Ja.
So, also es wird einfach, alle verweigern die Ermittlungen. Und damit war für mich klar, okay, wenn das so ist, dann ist es hier offenbar zu Ende. Und,
das war nicht der Plan vorneweg.
Überhaupt nicht.
Wirklich, ja?
Nicht. Ich glaube, bei Band 9 hat mein Kollege zu mir gesagt: Boah, jetzt hast du die aber echt so durch die Mühle geschickt. Willst du die nicht mal reparieren, die Arme? Und dann habe ich mir gedacht, ja, er hat recht. Aber wenn ich sie repariere, dann ist die Oper zu Ende. So, weil dann ist die Geschichte.
Klar, dann ist die alles Geschichte hat einen Anfang und ein Ende.
Ja, Anfang und Mitte, Ende. Und ja, ich höre das schon immer mal wieder. Und ich weiß auch nicht, ob die nicht nochmal zurückkommt, die Figur, aber dann sicher nicht als Ermittlerin. Also dann hat die vielleicht einen Gasthof auf einer Autobahnraststätte oder ein Hotel oder weiß ich nicht. Dann ist es wird es ein anderer Umstand sein, in dem sie zurückkommt. Und ich hatte halt für mich auch als Schriftstellerin das Gefühl, ich möchte mich weiterentwickeln. Nach 10, du vorhin schon gesagt hast, ich war ja in der Schublade. Mhm. Und niemand lebt gern in der Schublade. Das ist ein bisschen eng auf Dauer.
Auch wenn diese Krimiwelt ist ja dann doch, wir treffen uns zum zweiten Mal. Mhm. Und damals war ich bin überhaupt gar kein Krimi-Leser. Das war der erste Krimi in meinem Leben, den ich ernsthaft gelesen habe und mit Spannung gelesen habe und mit großem Interesse gelesen habe. Da habe ich festgestellt, es ist ja auch so eine eigene Welt, da gibt es Festivals, es ist international vernetzt und das konnte ich mir alles gar nicht vorstellen. Das klingt jetzt nicht wie, ich fühle mich da eingesperrt.
Nein, also das Schöne ist, dass ich in Frankreich laufen die Übersetzungen noch, in England, also die sind noch nicht fertig mit der 10-bändigen Reihe. Also ich bin noch in Frankreich unterwegs, ich bin in Großbritannien unterwegs und ich war jetzt gerade in Lahti in Finnland.
Und hast du da auch gelesen?
Das war eine Konferenz. Ich musste so eine Keynote halten, wie alle anderen auch. Es war eine Konferenz der Ostsee-Anrainerstaaten.
Über Krimis?
Nein, es wurde eine Schriftstellerin, ein Schriftsteller aus jedem Land, das an die Ostsee grenzt, eingeladen. Was sehr interessant war, weil ich war, glaube ich, die Einzige, die das Konzept dieser seit den 60ern stattfindenden Konferenz erst dann im Laufe des ersten Tages begriffen hat, ach so, wir sind ja alle aus den Ostseeanrainern. Also es waren KollegInnen aus Estland da, aus Lettland, aus Litauen, aus Polen, aus Finnland natürlich, aus Schweden, aus Dänemark und aus Åland zwischen Schweden und, also schwedischsprachig, aber finnisch und eben auch Deutschland. Und ich dachte, ach, es ist schön, diese Nachbarschaft. Stimmt, ich gehöre ja zu den Anrainerstaaten. Wir gehören ja zur Baltic Sea, zum Baltischen Meer. Und dann wird der irgendwann, als dann der Viktor Jerofejew war da, der russische Dissident und oppositionelle Schriftsteller, der inzwischen hier in Berlin lebt. Und als der dann angefangen hat zu reden und seinen Vortrag zu halten, dann ist mir plötzlich klar geworden, was wir mit dieser Nachbarschaft auch noch teilen alle. Nämlich einen hochkomplizierten, gefährlichen Nachbarn. Und das war sehr interessant. So, insofern, ja, nein, das ist natürlich keine enge Schublade in dem Leben als Autorin von Kriminalromanen. Überhaupt nicht. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dadurch, dass diese Romane übersetzt werden, solche Reisen machen kann und sowas erleben kann, wie so internationale Konferenzen in der Literatur. Aber das Schreiben selbst von Kriminalromanen hat einfach eine ganz klare Struktur und Grenze, nämlich eine Ermittlung und üblicherweise Gewalt. Mhm. Und damit war ich irgendwann einfach am Ende. Ich habe das verstanden. Es gab für mich keine offenen Fragen mehr.
Du bist eine friedliche Welt. Bist du sowieso?
Das will ich sowieso, aber ich habe dann auch verstanden, warum mich die Gewalt interessiert und wie die Gewalt eben in die Welt kommt, warum das so ist. Und dann muss ich das nicht mehr weiter ermitteln. Mhm. Es hätte mich gelangweilt.
Mhm. Kannst du dir eine gewaltfreie Welt vorstellen?
Das hat tatsächlich mein Sohn mal gesagt. Aber es sei noch klein war und ich ihn gefragt habe, ich glaube, wir kamen, nein, er hat mich gefragt, sowas ist ja eine klassische Kinderfrage. Mama, wenn es irgendwas gäbe auf der Welt, wo du sagen kannst, das ist von heute auf morgen weg, was wäre das? Und dann habe ich so nachgedacht, weil es ist eine ernsthafte Frage. Und ich habe zu lange nachgedacht für mein ungeduldiges Kind damals. Und dann sagte er, obwohl er als Junge sehr viele davon hatte und es geliebt hat, aber er sagte, Waffen, stell mal vor, alle Waffen wären von heute auf morgen weg. Alles. Und dann habe ich sofort gesagt, ja gut, aber dann würden Leute sich eine Keule schnitzen. Es gäbe aber keine Messer, um Keulen zu schnitzen. Mhm. So, und das fand ich ganz klug. Mhm. Die weg mit den Waffen. Mhm. So, auf jetzt so. Bumm, zack, weg. Alle weg. Interessant. So, Er hat dann noch nachgeschoben, dass er, wenn er sich was wünschen könnte, was aus woraus die Welt gebaut ist, dann würde er sagen Pasta und Pizza. Alles aus Spaghetti und Salami-Pizza. Alles, was man anfasst, alles, man könnte einfach alles essen.
So, das, so. Das spezielle, die spezielle Paradiesvorstellung. Das ja, ist doch in, genau, im Märchen ist das so.
Dann keine Waffen, keine aber alles aus Spaghetti und Pizza.
Alles ist schön weich auch.
Ja, genau, kann man sich so reinlegen. Ist warm, ist klebrig. Ist lecker.
Ja, aber die Frage war ja dann doch grundsätzlicher gemeint, weil du von der Gewalt im Krimi und dass dich das dann irgendwann gelangweilt hat oder vielleicht gelangweilt hätte. Gehört Gewalt nicht zu uns, weil wir so sind? Ist die Welt so, weil wir so sind? Wir Menschen?
Weil wir so sind im Patriarchat. Also wenn man sich matriarchale Strukturen anschaut, die es ja immer noch gibt. Ich weiß nicht, wie viele Millionen, ich habe die Zahl nicht hier, aber es gibt immer noch Millionen von Menschen, Naturvölker, die matriarchal organisiert sind und nicht patriarchal. Mhm. Die waren natürlich beschützt und sind trotzdem bedrängt. Aber die Gesellschaften funktionieren anders und die funktionieren ohne Waffen und ohne Gewalt. Da gibt es keine Sanktionen, keine Gefängnisse. Wenn sich jemand daneben benimmt aus so einem Clan, dann fliegt er halt aus dem Langhaus, in dem die alle zusammen wohnen. Fliegt halt raus. Das ist die einzige Sanktion, die es gibt.
Und hat die Chance, da wiederzukommen?
Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Weil draußen überlebt der natürlich nicht alleine oder die. Ja. Also, ich glaube, fällt uns einfach wahnsinnig schwer, uns eine andere Gesellschaft vorzustellen, als die, die es halt seit Jahrtausenden gibt. Aber die ist ja nicht naturgegeben, die ist ja von uns gemacht.
Du vermeidest das Wort Gott gegeben? Korrekt?
Ja, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht.
Hast du eine kurze Pause vor Natur gegeben? Weil in meinem Kopf, das ist ja nicht Gott gegeben, habe ich gedacht, geht der Satz weiter und dann machtest du die Pause, das ist ja nicht Natur
gegeben. Ja, ich habe überlegt, ob das, wie ich es ausdrücke. Ja. Ich habe aber jetzt gar nicht über Gott nachgedacht.
Ja, muss ja auch nicht.
Mache ich trotzdem immer mal. Was das eigentlich für eine Idee ist. Und ob die für mich funktionieren könnte, tut sie nicht.
Und kommst du ihr näher?
Der Idee von Gott? Hm? Nein. Nein, ich glaube an was wirklich sehr komisches, kindliches. Das ist mir fast immer ein bisschen peinlich. Bei mir ist irgendwie meine ganze Welt ist animiert. In allem wohnt ein Geist. In allem. Ich mag auch Maschinen zum Beispiel sehr gern.
Und so in denen siehst du dann auch einen Geist?
Ja, zumindest eine Wesenhaftigkeit. Ich finde immer, ich sehe immer Gesichter in allem, die mich anschauen. So, das ist aber wirklich, das ist kein Glaube, ist keine Spiritualität. Mhm. Ist meine Art, glaube ich, mich in die Welt zu setzen und freundlich zu sein zu Dingen. Patti Smith hat es mal sehr schön gesagt in so einem ganz tollen Podcast, den ich gerne höre. Hat sie gesagt, sie dankt immer allen Dingen um sich herum. Sie dankt ihrer Zahnbürste, dass sie ihre Zähne putzt und sie dankt ihren Socken, dass sie ihre Füße wärmt. Und das finde ich, das ist sehr nah an dem, an meiner Idee von Zusammenleben mit Sachen.
Wofür sollten wir dankbar sein heute? Und welchen Dingen bist du dankbar schon gewesen heute?
Heute Morgen? Ich war heute Morgen wirklich sehr dankbar. Das ist jetzt klischeehaft, aber ich war in einem sehr, sehr schönen Hotel geschlafen. Hier in
Berlin?
In Berlin, in Charlottenburg. Ja. Ich war so dankbar, weil die Matratze war sehr gut. Es war ein kleines Hotel, ein altes Hotel, nichts Aufregendes, aber die Matratze war sehr gut. Das Badezimmer war so hübsch. Es hatte ein Fenster nach außen, also kein innenliegendes Bad, sondern ein Bad mit einem Fenster. Ich konnte in einen grünen Innenhof schauen und es gab nur ein Stockwerk weiter unten eine vollständig ausgerüstete eine Hausküche und da konnte ich mir aus einer Kaffeemaschine, aus einem Vollautomaten ganz viel Kaffee ziehen, indem ich nur auf den Knopf gedrückt habe. Und das hat mich wirklich sehr erfreut. Also ich finde, wenn ich in Hotels bin, ist es für mich manchmal so anstrengend. Ich will nicht frühstücken, ich will auch keine 15 Euro für ein Hotelfrühstück bezahlen, aber ich brauche Kaffee. Und ich finde das manchmal so anstrengend, dann da morgens zur Rezeption zu gehen und zu fragen, kann ich hier irgendwo einen Kaffee kaufen? Und meistens sind sie ja wahnsinnig nett und sagen, ja, gehen Sie einfach hier ins Frühstücksraum und ziehen sich ein. Manchmal, ja, ich mache Ihnen an der Bar schnell ein. Und manchmal sind die da auch echt hartleibig und sagen, nee, ist jetzt hier nicht, Sie können frühstücken gehen. Und das finde ich immer so gemein. Und deshalb habe ich mich heute Morgen sehr gefreut über diese wahnsinnig gute Behandlung von Kaffeesüchtigen.
Hast du das schon immer mit dem Kaffee?
Ja, also ja, ich habe das irgendwann mit, ich glaube so mit 16 habe ich angefangen, früher aufzustehen als meine Eltern. Ich musste sehr früh den Schulbus nehmen. Ich bin im Spessart aufgewachsen. Ich bin eine Dreiviertelstunde zur Schule gefahren und irgendwie angefangen, so um 5:30 oder 6 aufzustehen, weil ich in Ruhe im Bad sein wollte, glaube ich, und meine Ruhe wollte morgen. Ich mache das immer noch. Ich stehe sehr früh auf. Ich stehe 3 Stunden früher auf, als ich aus dem Haus muss, weil ich einfach morgens erstmal eine Stunde meine Ruhe haben will. Und jetzt habe ich mit so 16 angefangen und habe dann auch angefangen, mir Kaffee zu machen. Und mein Sohn bekommt auch so seit der, ach oh Gott, das ist schon seit der Pandemie, bekommt er einen Kaffee ans Bett. Also erst hat er immer so wirklich so Milchkaffee mit ganz viel Milch und nur im Schwupps Espresso und Zucker. Und inzwischen zieht er sich auch morgens ordentlich Espresso aus unserer Siebträgermaschine, aus der kleinen, die wir in unserer winzigen Küche haben. Ich hab tatsächlich 4 Kaffeemaschinen in der Küche, das darf man gar nicht laut sagen.
In der winzigen Küche?
In der winzigen Küche sind also 2 so Cafetiera-Kännchen und noch 2 unterschiedliche Maschinen.
Und die machen unterschiedlichen Kaffee?
Also, machen unterschiedlichen Kaffee, also unterschiedliche Geräusche, ja, unterschiedlichen Geruch, sind unterschiedlich aufwendig zu bedienen.
Und dann gibt es für die eine Maschine diesen Kaffee und für die andere
jeden, oder? Ja, und für die jeweilige Situation. Also wenn es sehr früh ist und ich sehr schnell wach werden muss, dann ist halt die mit dem Knopfdruck gefragt, die aber so laut ist zum Beispiel. Und die ich auch so anfällig, ich finde die so unfallanfällig irgendwie, die geht so schnell kaputt und so. Ja. Und am liebsten mag ich die ganz kleine, schmale spanische Siebträgermaschine, die auch überhaupt nicht teuer war. Aber das ist halt ein Aufwand morgens und da fällt einem schon auch mal so ein Ding runter.
Da muss man es malen und reinfüllen.
Ja, genau. Das ist so ein Aufwand morgens, ja.
Ja. Und kaufst du dann auch noch diesen Kaffee für diese Maschine und jenes und das so Barista-Zeugs?
Nee. Ich habe Kaffeebohnen und die mahle ich selbst. Und in so einer kleinen Mühle.
Und egal welche.
Ja.
Für Espresso die gleichen.
Ja, einfach Espresso.
Espresso, immer Espresso.
Gern Fairtrade oder Bio, wenn ich das, ja, das ist mir, finde ich, wichtig.
Ja.
Weil Espresso ist, glaube ich, der Espresso-Markt oder Kaffeemarkt ist, glaube ich, ähnlich blutig wie der Drogenmarkt.
Und der Kakaomarkt.
Und all das.
Also wahrscheinlich das sind echt so wie alle Märkte, von denen wir nichts
wissen. Also genau, ja, ich glaube gerade diese Sachen, die wirklich in Südamerika oder also auf der südlichen Halbkugel produziert werden, waren halt unter absolut grauenvollen Bedingungen produziert. Und deshalb sollten wir, wenn wir die schon konsumieren, dann die Fairtrade oder Bioprodukte nehmen. Hoffe ich. Ich hoffe, dass ich es dadurch ein bisschen besser mache, dass ich Bananen esse.
Ich würde jetzt sagen, auf jeden Fall. Das ist das, was wir tun können. Das
sind halt so Kleinigkeiten, ne? Klein. Aber es ist wichtig.
Aber doch wichtig. Ja. Und jetzt sind wir vom Kaffee bei den Produktionsbedingungen in der Welt gewesen. Ja. Das ist doch auch Simone Buchholz.
Genau, und ich bin dankbar dafür, dass ich Kaffee kaufen darf und trinken darf.
Ja. Erzeugt das, was du hier ja auch gerade wieder geliefert hast, so ein Beispiel dafür, dass es eben nicht klein-klein ist, sondern dass, wenn sie was schreibt und wenn ich was von der lese, dass ich da auch eine eingeschenkt kriege, dass ich da auch was verstehe, irgendwas Erhellendes, dass das nicht oberflächlich bleibt, erzeugt das für dich so einen Erwartungsdruck, wo du dann sagst, okay, dem muss ich jetzt auch gerecht werden, ich muss jetzt auch immer liefern. Also kann ich jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt einfach mal was Schönes schreiben, was Nettes schreiben, ja, nur weiß, Nettes.
Nee, es passiert eigentlich automatisch, also ich kann gar nicht anders, als immer dahin irgendwie abzubiegen.
Woher kommt das? Was ist dieser Stachel, der da dich da der dazu treibt?
Meine Eltern haben mich zu einer widerständigen Person erzogen, würde ich sagen. Das sind meine Eltern und wahrscheinlich auch die Generationen davor. Also mein Großvater war auch so, meine Großtante war so.
Einer deiner Großväter war Opernsänger?
Mhm. Also ich würde, wenn ich jetzt drüber nachdenke, warum das so ist, dann erinnere ich mich an diese Abende am Esstisch mit meinen Eltern und auch den Nachbarn. Und ich durfte dabei sitzen, schon relativ früh. Und später kam ich halt dann dazu, wenn ich aus war und dann nach Hause gekommen bin. Also es gab immer diesen Esstisch, an dem Leute gesessen haben, gegessen, getrunken und geredet. Und da sind viele verschiedene Hintergründe, Haltungen aufeinander geprallt. Oder nee, nicht geprallt, sie wurden verhandelt. Und ich weiß noch, ich erinnere mich an einen Nachbarn, die hatten relativ viel Kohle und der war so Führungskraft in so einem großen internationalen Unternehmen. Und mit dem habe ich mich sehr viel auseinandergesetzt, was Kapitalismus angeht.
Mhm. An diesem Tisch.
An diesem Tisch. Und das hat so, ich würde sagen, das hat so zwei Hintergründe. Also meine Mutter hat mit mir wirklich diskutiert, wie sie immer sagt, bis zum Erbrechen. Ich habe mit dir diskutiert, bis ich nicht mehr konnte. Und das fand ich toll. Und im Nachhinein bin ihr da so dankbar dafür, dass sie das gemacht hat. Also die hat das mit mir einfach gemacht. Ich weiß nicht, ob das von mir kam oder von ihr, das weiß ich nicht. Weil wir haben so viel diskutiert. Und mein Vater wiederum war eher ein bisschen stiller, hat aber so entscheidende Punkte gesetzt. Zum Beispiel gesagt, wenn es um diesen Nachbarn ging und ich mich dann da wieder in Rage geredet habe, hat er mich manchmal zur Seite genommen und hat gesagt, Mundchen, der Christian hat da, wo andere Leute ein Herz haben, einen Geldautomaten. Da wirst du kommst da nicht gegen an. Mhm. Und das zusammen bringt aber natürlich so eine Widerständigkeit oder Widerspenstigkeit, glaube ich, Widerspenstigkeit. Und meine Mutter war wirklich auch immer eine widerspenstige Frau, muss ich echt sagen. Die hat sehr spät ein Kind bekommen, also mit 34. Und die ist aber 1938 geboren.
Das war völlig untypisch.
Irre spät.
Ja.
Sie wollte aber erstmal arbeiten und unabhängig sein. Ich habe zu ihr mal gesagt, wo waren denn deine Freundinnen? Weil sie aus Hamburg weggegangen ist als junge Frau. Und dann habe ich gesagt, wo waren denn deine Freundinnen? Hast du die nicht vermisst? Ich dachte, die waren nicht mehr da. Die haben geheiratet und Kinder gekriegt. Die waren weg. Ich hatte keine Freundinnen mehr. Und das hat sie, glaube ich, nachhaltig beeindruckt. Dass man dann so verschwindet. Und nicht mehr da ist. Und also ich würde sagen, diese Widerspenstigkeit, die in mir steckt, ist ein familiäres Ding. Und deshalb, ich weiß nicht, wer das gepflanzt hat. Ich weiß aber, dass ich habe neulich mal was Interessantes gemacht. Ich habe im Zuge einer Recherche mir alte Dokumente angeschaut, die meine Mutter auf dem Dachboden hat. Und da findet man dann natürlich auch, wenn man an die Großeltern geht, die Aria-Nachweise. Was schrecklich gewesen sein muss. Allein diese Bürokratie. Ne? Und man wusste ja auch, was dahinter steht. Ja. Und dass das Wichtigste ist, dass man jetzt hier irgendwie evangelisch oder katholisch ankreuzen kann. Also wie furchtbar. Und wie furchtbar für alle, die das nicht konnten. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Und das war mir aber bewusst. Was mir nicht klar war, ist, dass da auch die Berufe drinstehen. Über Generationen. Also meine Großeltern mussten bis zu ihren Urgroßeltern auch die Berufe reinschreiben.
Deshalb finde ich diese Aria-Nachweise, so schrecklich sie sind, auch
hochinteressant, weil man ganz viel über die eigene Herkunft lernt. So, und ich habe die nur für meine Familie mütterlicherseits. Und da steht bei allen, also bei jetzt der Generation der Urgroßeltern meiner Großeltern, Arbeiter, Tagelöhnerin, Tagelöhner, Arbeiterin, Arbeiterin, Tagelöhner. Teilweise fehlen die Väter, ist dann nur die Mutter da, Vater. Strich gibt's nicht. Da waren uneheliche Kinder dabei. Die waren wahnsinnig arm. Das war mir nie klar. Es war mir nie bewusst.
Weil du dann eben.
Ich bin aber die Erste, die studiert hat. Und abgebrochen hat. Ich war zu Ende studiert. Aber es war mir nie bewusst und dann ist mir ganz viel klar geworden. Also warum für mich immer wichtig war, sofort Geld zu verdienen mit dem, was ich mache. Warum ich Journalistin geworden bin, als ich schreiben wollte. Warum ich eine Krimiserie geschrieben habe, als ich schreiben wollte. Weil ich immer Geld verdiene. Für mich war das vollkommen klar. Mein Sohn hat irgendwann ein Praktikum in einer Zimmerei gemacht und dann haben die so, da war der in der 9. Da haben die so Wohnungen von reichen Leuten Häuser renoviert. Also so neue Terrassen verlegt mit Alsterblick und so. Und dann kam er irgendwann nach Hause und sagt, Mama, die arbeiten gar nicht. Ich fand es komplett irre, die arbeiten gar nicht. Und ich sagte, ja, Rocco, es gibt Leute, die arbeiten nicht, weil die nicht arbeiten müssen. Ja, aber was ist denn das für ein Leben? Man muss doch arbeiten. Ohne Arbeit ist doch kein Leben. Was ist denn das? Also ein Typ, der ist 25, der wohnt noch bei seiner Mutter, der hat zwei Autos, aber der wohnt bei seiner Mutter und arbeitet nicht. Was ist denn das für ein Knecht? So. Das fand ich sehr interessant. Und ich dachte, ah, da hat er kurz mal ein Gefühl von Klasse bekommen. Aha. In welcher Klasse wachse ich eigentlich auf? Weil das gibt es ja schon immer noch.
Gerade in Hamburg.
Natürlich. Und ich finde das wirklich, finde das ganz interessant. Und ich glaube, daher kommt diese Widerspenstigkeit oder dieses Misstrauen gegenüber Autoritäten. Das kommt irgendwo daher. Bestimmt, bin ich mir sicher.
Und was gibt dir das Gefühl, das ist nicht vergeblich, was ich tue? Das lohnt sich, das diese Widerspenstigkeit rauszulassen, aufzuschreiben, immer wieder.
Es macht Spaß.
Okay.
Also das ist immer,
du,
wenn ich...
Kommt jetzt nicht, ich glaube an die Kraft des Wortes oder jetzt sage ich banal.
Auch. Aber
auch, ja?
Auch, ja. Aber es macht so, ich habe mich jetzt auf dieser Konferenz am Wochenende in Finnland, haben wir ganz viel über KI geredet natürlich. Mhm. Und darüber, welche Ängste wir haben, dass die künstliche Intelligenz, die menschliche Intelligenz und damit auch unsere schriftstellerische Intelligenz ersetzt. Und dass Geschichten erzählt, da wird es dann sehr schnell sehr tief politisch natürlich. Ne? Und da bin ich auch absolut dabei. Wenn das Geschichten erzählen stirbt, wenn das menschliche Erzählen stirbt, der Dialog über Zeit und Raum zwischen Menschen, diese Telepathie, was ja das Lesen und das Schreiben ist, dann kommen wir auch in einen absolut demokratiegefährdenden Bereich. Und ich habe aber irgendwann dann auch, als wir in diesen tiefen philosophischen, politischen Diskussionen waren, habe ich gesagt, ja, aber Moment mal, was wir immer vergessen, es macht doch auch einfach einen wahnsinnigen Spaß, was wir hier tun. Das ist Spielen für Erwachsene. Das ist ein Film im Kopf haben, das Filme schauen, die wir aufschreiben. Es macht so einen Spaß. Wollen wir diesen Spaß eigentlich den Maschinen überlassen? Finde ich nicht. Warum sollen die unseren Spaß haben? Also insofern, nein, das ist überhaupt nicht vergeblich, weil es macht Spaß.
Und du traust Maschinen so viel Kreativität zu?
Keine Ahnung, kenne mich nicht aus. Noch nicht, aber weiß ich nicht, was in 2 Jahren ist. Weiß ich nicht. Die klauen ja auch ohne Ende alles, was wir machen und ziehen das rein. Ich habe keine Ahnung. Wenn sie jetzt nur noch anfangen, sich mit sich selbst zu unterhalten und gegeneinander zu kämpfen und so, dann wird es natürlich irgendwann langweilig. Wenn die ihr eigenes Leben, ihre eigene Parallelwelt dann haben, in der sie uns dann dafür nutzen, die Energie zu erzeugen, die sie brauchen.
Wir sitzen alle auf Fahrrädern und erzeugen die Energie.
Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir da sind. Dazu kenne ich mich damit zu wenig aus. Aber ich möchte auf jeden Fall nicht, dass sie meinen Spaß am Schreiben haben. Gönne ich denen nicht. Haben die nicht verdient. Haben sich nicht erarbeitet. Sind keine Arbeiterkinder.
Nee, sind sie garantiert nicht. So, dass diese Frage, ich bewirke etwas mit dem, was ich tue, was ich sage, jetzt nicht für dich im Vordergrund steht.
Da würde ich mich überschätzen, glaube ich. Also ich kann was beitragen, so wie wir alle was beitragen können. Und das kann ich nicht als Schriftstellerin, sondern als Bürgerin einer Zivilgesellschaft und über zivilgesellschaftliches Engagement. Aber das ist nicht die Schriftstellerin Simone Buchholz, das ist die...
Sind zwei unterschiedliche?
Ja, ich finde, das ist was... Ich habe natürlich ein paar Werkzeuge, mit denen ich an die Öffentlichkeit gehen kann, aber ich glaube, es ist zum Beispiel viel wichtiger, als mit irgendeinem offenen Brief oder einem politischen Essay oder einem Statement an die Öffentlichkeit zu gehen, ist, einen Verein zu gründen und Menschen zu helfen, zum Beispiel, was man ja in Deutschland kann. Ist ja ganz leicht, kann man ja machen.
Du bist in Penn engagiert?
Genau, ich habe mit im Juni 2022 mit KollegInnen haben wir den Penn Berlin gegründet, ein zweites deutsches Penn-Zentrum und ich war da 2,5 Jahre im Board, in der Leitung dieses Vereins quasi und wir haben Ich weiß nicht, wie viel es inzwischen sind, weil ich bin jetzt einfach nur noch eine schöne Karteileiche nach 2,5 Jahren wirklich harter Arbeit. Aber ich, also wir haben, glaube ich, in der Zeit 5 oder 6 KollegInnen mit Kindern aus Ländern geholt, in denen sie Repressionen ausgesetzt waren. Also bis hin zu, die saßen im Folterknast oder in der Todeszelle im Iran. Und das kann aber, das können alle machen. Also eine Menschenrechtsorganisation gründen können eigentlich alle. Oder zumindest ein Verein, der irgendwas unterstützt, der Geflüchteten hilft, der, man muss nicht mal einen Verein gründen, man kann einfach geflüchteten Kindern Deutsch beibringen. So. Und ich finde das viel wichtiger.
Das machen auch viele.
Ja, und das ist viel, viel, viel wichtiger, als mich hinzustellen, ein Mikro zu nehmen und was Schlaues zur Weltlage zu sagen oder zu schreiben.
Aber du kriegst ja immer wieder Mikros vorgehängt in diesem Falle hier oder vorgehalten Kameras, weil du Schriftstellerin bist, weil deine Stimme was zählt, weil Menschen dir gern zuhören. Wie gehst du mit diesen Erwartungen, die dann stattfinden, um? Das ist ja Reichweite. Denkst du dann, okay, ich muss jetzt diese 3 Botschaften dringend unterbringen, weil ich will das und das erreichen?
Ja, doch. Also meistens vergesse ich das sofort, dass ich ein Mikro vor der Nase habe oder eine Kamera. Ich vergesse das sehr schnell. Bin schnell abgelenkt. Ich kann mich nicht so gut konzentrieren. Also ich vergesse das sehr schnell. Deshalb versuche ich aber schon, wenn ich weiß, ist jetzt wirklich wichtig, wenn ich zum Beispiel einen Abend eröffne und begrüße, an dem irgendwas Bestimmtes stattfindet, dann weiß ich, dass ich auch zu einem Abend verpflichtet bin. Und dann weiß ich natürlich, was ich sagen muss und dann schreibe ich mir das auch auf. Und also dann, man lernt irgendwann, seine Punchlines unterzubringen. Also auch so, ich weiß nicht, 5 Minuten Live-Radio eben zu einer politischen Sache oder so, wo ich dann irrerweise als Schriftstellerin kommentieren soll. Also ich finde es schon auch irre, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller immer so kommentieren sollen. Wir sind ja auch nur Menschen, die halt zufällig gern erzählen. So, wir sind ja nicht schlauer als andere. So. Oder verstehen mehr oder wissen mehr. Vielleicht in manchen Ecken. So, aber dann, also ich habe das gelernt im Radio, dass ich, okay, ich habe 5 Minuten oder 3 oder 2,40 oder 1,20 und bin live und dann ist es eigentlich egal, was mein Gegenüber fragt. Dann muss ich einfach die 3 Sachen loswerden, die ich jetzt wichtig finde.
Wie jeder Politikerin, jede Politiker.
Exakt, man lernt das auch von Politikerinnen und Politikern, ehrlicherweise.
Ich ärgere mich da ganz häufig drüber, dass sie kriegen eine Frage gestellt und bringen ihre, wie du so schön sagst, Punchlines unter.
Ich war einmal in so einem Gespräch mit dem Hamburger Innensenator über den G20-Gipfel und wir kennen uns auch privat. Und ich dachte, ach ja klar, mache ich das mit ihm natürlich. Und danach, das hat so eine Stunde gedauert, da waren noch andere Leute und ich habe danach gesagt, ey Alter, du hast mich überhaupt nicht ausreden lassen, du bist gar nicht auf meine Fragen eingegangen, du hast immer nur deine Punchlines gesetzt. Und dann sagt er, ja, weil es so halt so geht im Radio. Und ich dachte, okay, das lerne ich, das mache ich jetzt auch, das finde ich gut. Ja, es gibt dann manchmal auch vollkommen belanglose Fragen und wenn ich auf die antworte, dann sage ich das, was ich schon 500 Mal gesagt habe. Und dann sage ich doch lieber was, wo ich das Gefühl habe, vielleicht sitzt das mal bei irgendjemandem jetzt zack zwischen die Augen und da bewegt das was im Gehirn und dann, if you can change a thought, you can change a vote, hat die Depeche Mode mal gesungen. Also wenn du einen Gedanken ändern kannst, kannst du eine Wahl ändern.
Ich habe, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich darüber gestolpert bin, in Vorbereitung auf diese Sendung Country gehört, was ich sonst nie tue.
Solltest du öfter tun.
Du bist Country-Fan. Naja, kann das sein?
Ich höre ganz gerne.
Passt das?
Ja, ich höre gerne Johnny Cash.
Du wärst gerne Johnny Cashs Frau gewesen. So, das war der Ausgangspunkt, dass ich gedacht habe.
Habe ich das irgendwo mal gesagt?
Das hast du irgendwo mal gesagt.
Ja, das kann gut sein.
Ich kenne einen Song von Johnny Cash. Was will die denn? Und so.
Ganz tolle Musik. Ich wäre, glaube ich, ich wäre einfach gern mal mit Johnny Cash unterwegs gewesen, weil ich wäre gern mit dem befreundet gewesen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich gern seine Frau gewesen wäre. Ich glaube, June Carter Cash hat es da auch hart gekriegt. Und auch seine erste Ehefrau. Ich glaube, es war nicht immer lustig. Aber ich wäre gern mit dem befreundet gewesen.
Ist es so ein bisschen unverbindlich? Man kann auch wieder weggehen?
Nee, kann man in Freundschaften nicht. Finde ich.
Stimmt.
Kann man nicht. Und ich glaube, er ist aber so einer von 100. Die so durch die Welt laufen. Es gibt immer mal wieder einen von 100, wo man denkt, wow, interessanter Mensch. Und der hat ja diesen ganz tollen Bassbariton. Und ich habe sehr viel Johnny Cash zum Schreiben von Kriminalromanen gehört, weil der Beat sehr, sehr gut funktioniert hat, um diese Sprache zu generieren, wie die KI sagen würde. Und inzwischen, ich höre aber auch wahnsinnig gern Dolly Parton. Inzwischen höre ich mehr Dolly Parton als Johnny Cash. Hm. Und ich höre das einfach gern. Das macht mir Spaß. Ich mache viel, wenn es mir Spaß macht.
Schön. Schön, wenn es so geht. Und Country hat ja auch immer so einen melancholischen Unterton.
Oh, ja, es gibt ganz melancholische Country-Songs. Ja. St. Olaf's Gate zum Beispiel. Das fällt mir gerade. Jetzt habe ich gerade einen Blackout, weil ich noch nicht genug Kaffee hatte wahrscheinlich.
Ich weiß auch nicht, von wem das ist, aber ich habe auch das gehört. Da kommt irgendeine Frau und man wartet dann nachts.
Wartet und sie kommt nicht. Oh Gott. Ja, vielleicht kann man das in die Shownotes schreiben. Ja, vielleicht könnt ihr das in die Shownotes schreiben, von wem der Song ist. Ja. Es ist ganz, ganz tolles, trauriges Lied.
Eben, und mich interessierte ja, warum jetzt gerade Country? Ich hole mein Handy, weil ich das gestern gehört habe. Weil ich das auch irgendwo gelesen habe und gedacht habe, kenne ich nicht, will das wissen.
Warum gerade Country?
Was ist das? Du hast gesagt,
ich mag einfach Gitarren. Und da ist die Gitarre wirklich immer sehr prominent. Ich mag einfach echt gern Gitarrenmusik. Also wenn ich so in der klassischen Musik mag ich gerne Klavierkonzerte. Ich mag gerne Bläser in bestimmten Arten von schwarzer Musik. Und ich mag aber auch, ich mag wirklich gern Gitarren. Und im Country hast du immer Gitarren. Du hast immer eine prominente Gitarre vor. Und ich höre das einfach sehr gerne.
Und fließt darüber diese Melancholie auch in deine Bücher? Oder kommt die von dir? Auch bei dir ist es ja immer dramatisch, ja. Das spürt man, wenn man dir zuhört, wo das herkommt. Aber diese Melancholie?
Ich glaube, meine melancholische Seite lebe ich wirklich vor allem im Schreiben aus. Die kommt im täglichen Leben, so im Alltag kommt die nicht vor. Also wenn so Leute, die mich kennen, die würden jetzt nie sagen, ich sei ein melancholischer Charakter.
Hätte ich jetzt auch so gar nicht gefühlt.
Bin ich bestimmt nicht. Aber in deinen Büchern ist es immer so. Wenn ich schreibe, ist da Melancholie. Und wir alle haben, also ich weiß nicht, wer keine Melancholie hat, hat kein Mitgefühl, glaube ich, mit Menschen. Weil es passieren so viele furchtbare Dinge jeden Tag. Und das muss doch melancholisch machen. Zumindest also ich kann nicht so ungebrochen optimistisch und fröhlich fühlen. Das kann ich nicht. Dafür ist halt das kann man vielleicht, bis man 3 Jahre alt ist oder 4. Und dann hört, das muss das doch aufhören.
Und es muss aufhören.
Ja, da weiß ich nicht. Keine Ahnung, sind ja nicht alle der FC Bayern, wo alles immer so toll läuft.
Ich kenne mich dann leider nicht aus. Über Fußball können wir jetzt nicht reden. Nee,
bin ich auch nicht mehr so drin. Aber ja, ich glaube, diese melancholische Seite ist ganz stark in mir und die äußert sich aber eben, wenn ich alleine bin, und das bin ich ja beim Schreiben üblicherweise, und dann schimmert die halt durch.
Und ist das auch so, sag ich mal,
und da kann man die Country gut nutzen, um die hervorzukitzeln.
Genau, kommt der Country vor. Ich fand das jetzt plötzlich nicht mehr wie die. Früher hatten sie bei der Suchmaschine immer das letzte Suchen.
Ja, wir schreiben das in die Shownotes.
Wir schreiben das dann rein. Ja, ich habe es jetzt versucht, nebenbei zu finden.
St. Olaf's Gate.
St. Olaf's Gate,
ja. Ich könnte sogar singen, was mache ich jetzt nicht.
Kannst du singen?
Wenn ich 2 Bier getrunken habe, habe ich aber noch nicht.
Ist morgens nicht üblich.
Nein.
2 Kaffee, 3 Kaffee, genau. 4, besser 5. Eben. Mitgefühl war das eine Stichwort, was mich aufhorchen ließ. Als Autorin, als Schriftstellerin musst du Mitgefühl mit deinen Figuren haben. Du bist ja irgendwie so die Mutter der Figuren. Und eben, hilft das auch im wahren Leben?
Immer.
Fremde Menschen, diese Figuren sind ja erstmal fremde Menschen. Ja. Für die man als Schriftstellerin ja jede Menge Verantwortung auch hat. Ja. Und man muss, damit da draus was wird, muss man sich in die hineinversetzen. Also auch einfach aus Eigeninteresse, damit sich das Buch verkauft, damit es irgendwie eine ordentliche Geschichte wird. Mhm. Hilft es im Leben auf der Straße, dass man...
Natürlich. Ich finde, das ist die menschliche Fähigkeit schlechthin. Sich in andere reinversetzen, mitfühlen, also zu verstehen, wer diese anderen Menschen sind, die mir begegnen. Und also das ist sehr urmenschlich. Wenn wir das nicht mehr können, ich glaube tatsächlich, dass viele das verlernen. Wir sehen es immer wieder bei mächtigen Männern in den Nachrichten, gerade im Moment auf der anderen Seite des Atlantiks oder auf der anderen Seite von Europa. Und ich denke, boah, habt ihr überhaupt noch Mitgefühl? Wisst ihr, was das ist? Habt ihr das gelernt? Ist das verschwunden? Haben sie euch das wegoperiert oder kann man das amputieren oder hattet ihr das nie? Und da ist natürlich so eine Aufgabe als Schriftstellerin, die mir wichtig ist und die nicht vergeblich ist, das weiß ich. Das Lesen, das weiß man. Lesen schult Empathie. Lesen erfordert den Perspektivwechsel. Sonst macht es keinen Spaß. So. Und wenn ich so schreibe, dass ich meine LeserInnen dazu auffordere, die ihre eigene Perspektive zu verlassen und sich einem anderen Menschen zu widmen und mitzufühlen, was es bedeutet, dieser andere Mensch zu sein, dann habe ich ganz viel gewonnen und auch geschafft, das weiß ich. Aber dazu müssen wir lesen. Also wenn das Lesen abgeschafft wird und wenn in den Lehrplänen, in den Schulen zum Beispiel Shakespeare aus dem Englischunterricht gestrichen wird, weil es nicht mehr zeitgemäß ist, dann finde ich das ganz, ganz, ganz schwierig, weil das sind die Leute, die es echt am besten konnten, mit dem Mitgefühl provozieren.
Und die, finde ich immer zum Staunen, 400 Jahre alte, großartige, spaßmachende Geschichten.
Ja, also muss gar nicht so alt sein. Ich lese zum Beispiel gerade, ich habe gerade erst Margaret Atwood entdeckt für mich. Ja. Und das ist teilweise, hat sie das in den 60er Jahren geschrieben oder 70er Jahren, und das ist so frisch und so großartig, dass ich denke, boah, ich muss jetzt die ganze Margaret Atwood Bibliothek lesen.
Ist bestimmt viel.
Ist viel, macht nichts, ist toll, super. Und das, ja genau, gute Literatur ist zeitlos, gute Kunst ist zeitlos und bleibt toll und aufregend und frisch und auch eine altertümliche Sprache, was jetzt Margaret Atwood gar nicht hat, aber Shakespeare natürlich, kann ja trotzdem interessant sein. Mhm. Und aufregend und gut. Und ich glaube, ja, das ist wirklich, Mitgefühl ist der Schlüssel zu allem. Zu allem. Ach, zu allem. Zum Frieden, zu allem.
Da haben wir doch eine wichtige Botschaft.
Absolut.
Schreibst du mit so einem Rollenverständnis als Schriftstellerin? Ich als Schriftstellerin in dieser Gesellschaft habe die Funktion, was weiß ich, bei uns heißt es ja immer, die vierte Macht beim Journalismus, Kontrollfunktion.
Also während ich schreibe, habe ich das überhaupt nicht, weil da begebe ich mich natürlich an einen Ort in meinem Bewusstsein oder eher Unterbewusstsein, irgendwo dazwischen, in so ein Erzählorgan. Es liegt zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, glaube ich, da, wo die Geschichten liegen. So, also da habe ich überhaupt keine, da bin ich ja gar nicht wirklich vernunftgetrieben. So. Aber wenn ich über meinen Beruf nachdenke, dann frage ich mich natürlich schon, was das für eine gesellschaftliche Rolle ist. Und die Presse ist auf jeden Fall eine wichtige Säule der Demokratie. Insofern, ihr seid die vierte Macht im Staat.
Mhm. Definitiv. Aber meint ihr dich?
Ich gehöre zu der Gruppe der Freaks.
Was hat die für eine Rolle in der Gesellschaft?
Also, wenn man jetzt zurückgeht an den Anbeginn der Menschheit, dann saßen, das ist mein Überzeugung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber daran glaube ich. Dann saßen die Leute ums Feuer abends. So. Und dann gab es welche, die waren halt besonders gut, tagsüber das Mammut zu jagen. Dann gab es welche, die waren besonders gut darin, das Fleisch vom Knochen zu schlagen und ins Feuer geworfen. Wow, schmeckt gut. Dann gab es welche, die waren besonders gut darin, mit dem Stamm auf der anderen Seite des Walds oder des Berges darüber zu verhandeln, wie viel Felle sie für das übrig gebliebene Fleisch kriegen. Also alle hatten eine Funktion und waren gebraucht und wichtig. Und dann gab es die, die vielleicht ein bisschen kurzsichtig waren. Deshalb konnten die nicht so gut jagen. Und die ein bisschen zu viel Mitgefühl hatten für das Tier. Deshalb konnten die das nicht gut schlachten und das Fleisch vom Knochen schlagen. Und die waren auch einfach nicht smart und hart genug, um diese Verhandlungen um die Felle zu führen. Und die waren einfach zu nichts Nütze. Und die hatten Angst, dass sie selber ins Feuer geworfen und gegessen werden. Weil sie keine Rolle hatten, keine Funktion. Zu Recht hatten die Angst, glaube ich. Und deshalb haben die angefangen zu erzählen. Weil sie ein bisschen nach innen geschaut haben, weil sie kurzsichtig waren. Bin ich auch. Weil sie eben so dieses blöde Mitgefühl hatten, dieses viele. Und dann haben die angefangen zu erzählen. Die haben eigentlich so um ihr Leben erzählt. Und haben gemerkt, okay, wenn ich erzähle und die mir zuhören sollen, damit die mich nicht ins Feuer schmeißen, dann muss ich interessant erzählen. Also muss meine Erzählung einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben. Und das wurde dann der so. Und daraus sind diese Geschichten entstanden, die zum Beispiel dann der Gruppe am Feuer halt erzählt haben. Ganz konkret von den Niederlagen, die es heute gab, von den Siegen, von den Veränderungen, die die Gruppe durchmacht. Und das ist noch heute so. Denn aus diesen Geschichten, die sich die Gruppe am Feuer erzählt, die soziale Gruppe, entsteht ihre Geschichte. Wer sind wir eigentlich? Was bedeutet es, wir zu sein? Eine Identität als Mensch. Und aus dieser Geschichte heraus, erst diese Geschichte, gibt dann der sozialen Gruppe die Möglichkeit, sich in die Zukunft zu entwerfen und sich weiterzuentwickeln. Und das nennt man Zivilisation. Und ich glaube, da ist meine Rolle. Und ich würde die aber nicht überbewerten, sondern ich würde sagen, das sind halt die Freaks, die so ein bisschen merkwürdig sind und deshalb auch irgendwas beitragen müssen. Und dann kommt sowas Merkwürdiges wie Geschichten erzählen dabei raus.
Und ich habe jetzt gerade.
Und dazu zähle ich auch die Filmschaffenden und die TänzerInnen und MusikerInnen und das alles. Also jede Art von Kunst. Manche haben halt gemalt, manche haben getanzt, manche haben gesungen und manche haben halt erzählt.
Um uns irgendwie so ein bisschen zu streicheln. Auch das.
Ja, nicht, und um, genau, es war auch langweilig am Feuer, sonst auf Dauer, wenn keiner was sagt.
Ja.
Und immer nur grunzt.
Das ist wunderbar, dass du mir dieses Stichwort gibst, weil ich hatte jetzt immer im Hinterkopf, als du das erzähltest, dass es hier super ist, dir zuzuhören, wenn ich mich jetzt in einen pubertierenden Jungen hineinversetze, dachte ich gerade, anstrengend, weil wir doch über Söhne, über das schöne Buch, den Liebesroman, die Liebesgeschichte erzählt haben, gesprochen haben, der findet es doch bestimmt anstrengend, so eine Mutter zu haben.
Ja, das sagt er mir natürlich auch ganz oft, dass er das manchmal, er findet es manchmal anstrengend. Also wenn er nicht reden will, dann findet er das anstrengend. Und
manchmal will er auch reden.
Manchmal will er auch reden und dann redet der mir ehrlich gesagt, quatscht er mir ein Brokkoli ans Ohr. Ich erinnere mich noch an einen Besuch bei der Kinderärztin. Da war er noch wirklich klein. Also da saß er halt da so auf der Bank mit so kurzen Beinchen. Wie alt war der? 3 vielleicht, weiß ich nicht. Oder 4. Und dann sagte sie, sehr erfahrene Kinderärztin, die inzwischen in Rente ist, sagte sie, ach, das Kind redet so schön. Der hat so viele Worte. Der hat schon so einen großen Wortschatz. Das ist wirklich toll. Und da habe ich ein total schlechtes Gewissen gekriegt.
Schlechtes Gewissen?
Ja, weil ich in dem Moment sagen musste, naja, er hat ja sonst nichts. Weil ich eine Mutter war, ich hasse Basteln zum Beispiel. Und mein Sohn hat immer wahnsinnig gern gebastelt. Wahnsinnig gern. Wollte super gerne basteln mit mir. Und ich habe immer gesagt, das musst du in der Kita machen. Echt, ich habe keine Zeit. Ich hasse es zu basteln. Das Einzige, was er hatte, war reden mit mir. Also das war unser
tollen
Ding.
Wortschatz.
Reden, 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 reden. So, ja. Auch draußen, wir sind viel rumgelaufen, wir waren viel auf dem Spielplatz, wir waren viel unterwegs und es wurde immer gelabert. Reden, 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 reden. Und ich erinnere mich echt an diesen Moment bei der Kinderärztin, als ich dachte, oh ja, scheiße, er hat aber halt sonst auch nichts. Das ist halt das, was wir machen. Wir reden halt.
Aber da versteht man die Welt.
Ja, ist aber, glaube ich, schon anstrengend manchmal. Also er hat
das
auch,
war ja der Hintergrund, das, ja, das dachte
auch,
ich auch.
Aber er hat als Kind wirklich auch selbst sehr, sehr, sehr viel geredet. Und als er dann so aufgehört hat zu reden, wann hören die auf? So mit 13 hören die ja so auf plötzlich, die Jungs. Also meiner hat so, genau, wie war es in der Schule? Geht's dir gut?
Ja.
Alles okay?
Nee.
Was denn? Weiß nicht.
Frag nicht.
Ja, frag mich. Geh, egal. Chill mal. So, also da hat man für so 2 Jahre verliert man ja diesen Kommunikationskontakt. Das fand ich schon anstrengend. Und da habe ich auch an ihn dahin geredet. Da habe ich auch wirklich an ihn hingeredet. Und dafür entschuldige ich mich in aller Form.
Bist ihm auf die Nerven gegangen?
Total. So. So toll. Aber jetzt redet der wieder.
Schön. Ja. Und geht mit dir auf die Bühne. Das ist natürlich auch toll.
Ja, er hatte zwei Bedingungen, dass seine Jungs auf die Gästeliste kommen und er ein Zwanni für Friseur kriegt vorher. Was ich fair finde, ist okay.
Ja, man will ja auch ordentlich aussehen.
Ja.
Auch das kommt in dem Buch sehr schön vor. Eitelkeit, Badezimmer.
Klar.
Kein Mädchending, kein Mädchending.
Nein, überhaupt nicht. Wollen doch alle irgendwie, in dem Alter wollen doch alle das, also ich meine, es ist ja furchtbar, wenn alles wächst und größer wird und die Haare und so, dann muss man versucht, das doch nur irgendwie zu kontrollieren. Ich glaube, das ist diese lange Zeit im Badezimmer in der Pubertät, das hört ja auch wieder auf, dann ist, glaube ich, das der totale Kontrollverlust über den eigenen Körper einfach.
Was passiert da jetzt hier?
Das ist schrecklich, das muss furchtbar sein. Und dann versuchen die dem irgendwie entgegenzutreten und das machen die Jungs genauso wie die Mädchen.
Mhm. Bist du deiner Arbeit?
Ja. Ich glaube, Catherine Mansfield hat mal gesagt, I'm a writer first and a woman after. Also ich bin zuerst eine Schriftstellerin und dann eine Frau. Und es hat lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das bei mir auch so ist. Es ist so ein großer Teil meiner Persönlichkeit, dass es mich schon unglücklich machen würde, wenn ich es, beziehungsweise es hat mich schon mal unglücklich gemacht in der Pandemie, als die Schulen geschlossen waren und ich den Großteil meiner Zeit damit verbracht habe, meinen Sohn zu unterrichten und nicht mehr zum Schreiben gekommen bin, dann bin ich ganz, ich bin ganz traurig geworden und habe erst gar nicht gewusst, was eigentlich los ist, bis ich dann gemerkt habe, ich finde keine Zeit zum Schreiben. Mir ist das Schreiben genommen worden. Und das hat mich sehr traurig gemacht, wirklich. Das darf nicht mehr passieren. Und auch wenn ich irgendwann Bademeisterin werde, weil ich keine Romane mehr schreiben kann, dann kann ich immer noch Geschichten aufschreiben, glaube ich.
Mhm.
Oder erzählen. Wahrscheinlich das Erzählen wird wahrscheinlich auch reichen.
Mhm. Am Lagerfeuer.
Ja, es würde auch reichen.
Einmal Liebe, Krimi und zurück zur Liebe. Das ist sehr, sehr kurz gesagt, aber so habe ich es empfunden. Was kommt jetzt?
Familiengeschichte.
Familiengeschichte.
Mhm, Familienroman.
Wild, bunt.
Ja.
Was war das dritte? Es gab noch ein drittes Adjektiv. Es wird wild, es wird bunt, es wird noch wilder und noch bunter, als man das schon...
gesagt. Aufregend groß.
Aufregend groß,
würde ich gesagt haben.
Ja, es gab viele. Ja,
irgend sowas, weil ich gesagt habe.
Und kommt bald.
Und mehr nächsten Frühjahr. Genau.
Nächstes Frühjahr. Mhm. Zur Leipziger Buchmesse vielleicht.
Ja.
Vielleicht ist das der
Termin. Ja, doch, ich denke schon. Ich glaube, es gibt jetzt noch gar keinen festen Erscheinungsmonat, aber so um bei.
Aber jetzt gibt es über Söhne.
Mhm.
Und wenn man was über unser Zusammenleben in dieser Zeit erfahren will, kann man dieses Buch lesen, sollte man dieses Buch lesen. Wenn man etwas darüber lesen will, was Mütter leisten, sollte man dieses Buch lesen. Und wenn man einfach eine wunderbare Liebesgeschichte lesen will, sollte man dieses Buch auch lesen. Tut gut, geht schnell, ist kurz. Genau. Simone Buchholz.
Tut nicht weh.
Nee, man muss jetzt auch nicht viele Abende investieren und sich durch die ersten 100 Seiten quälen, was ja auch manchmal schön ist.
Ja, es ist eins von den anderen Büchern.
Genau. Rums, rein, raus und es ist schön. Immer.
Danke.
Simone Buchholz, vielen Dank.
Danke für das nette Gespräch.
Ich kann jetzt ja zum Schluss noch sagen, ich habe am Anfang dieses Jahres überlegt, wen möchte ich einfach mal so einladen in den MDR Sachsen Sonntagsbrunch-Podcast in ARD Sounds ohne irgendeinen aktuellen Anlass? Und da habe ich Simone Buchholz aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, das möchte ich gern tun und ich möchte uns allen was Gutes tun und mir, in diesem Falle auch mir. Vielen Dank,
dass das
so gelungen
ist. Ja, ist gelungen, haben wir geschafft. Dankeschön. Genau.
Danke.
Danke.
Und wenn Sie nicht genug kriegen können von Simone Buchholz, was ich gut verstehe, in ARD Sounds gibt's eine aufregende Hörspielreihe. 10 Augenblicke heißt die, ziemlich wilde Augenblicke von Simone Buchholz. Es geht immer um Sex.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.